Was sind Fragen, vor denen du heute Morgen stehst, vor denen du in deinem Leben stehst? Welche Hoffnungen hast du? Welche Zusprüche Gottes, welche Verheißungen Gottes gibt es, von denen du erwartest, dass sie sich in der Zukunft erfüllen werden? Das sind Fragen, die uns tief in das Geheimnis des Gebets hineinführen. Und ich möchte gerne ganz steil mit euch heute einsteigen und ganz zum Anfang einen Bibeltext stellen. Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 15. Jesus machte sich wieder auf den Weg und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief: Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger: Erfüll ihr doch die Bitte, sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat: Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab: Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Wenn ich diese Geschichte lese, dann bin ich zunächst irritiert oder vielmehr schockiert. Ich bin fassungslos darüber, wie Jesus hier reagiert. Hallo? Als Sozialarbeiter lese ich, egal welche Texte, vielleicht auch immer ein bisschen mit einer pädagogischen Brille. Mit diesem pädagogischen Geschick, Jesus, wärst du aber nach allen Regeln der Kunst durchgefallen. Absolutes Totalversagen. Man mag ihm vielleicht zugutehalten, dass Jesus sich eigentlich zurückziehen möchte. Er möchte alleine sein. Als der Evangelist Markus die Geschichte beschreibt, heißt es, er will sich sogar verstecken, damit er alleine sein kann. Aber bitte, das entschuldigt doch nicht das zwischenmenschliche Geschick eines Trampeltiers und das von Mr. Nächstenliebe. Das Wort Hund oder das Wort Hündchen hier gebraucht, ist ein kulturtypischer Begriff für Menschen, die keine Juden sind. Wenn ich die Geschichte lese mit meinem kulturellen Kontext, dann lese ich in der Antwort von Jesus sowas wie: Sorry, nicht meine Abteilung. Für dich, für Menschen wie dich, mache ich keinen Finger krumm. Und dann bedienen wir uns ja der ganzen Tierwelt, um unserem Gegenüber gerade das Menschsein abzusprechen. Du Esel, du Vogel, du dumme Sau oder eben du Köter, du Hund. Und in unserer Kultur sind wir natürlich auch sehr sensibel, was Diskriminierung von Menschen angeht, und das nur aufgrund einer in Anführungszeichen falschen Nationalität. Und gerade wir in Deutschland, was war die Welt und was waren wir hinterher schockiert, als herauskam, wie viele Millionen Menschen umgebracht worden sind, deren einziges Verbrechen darin bestand, dass sie einer falschen Nationalität oder ethnischen Gruppe angehören. Und in unserem Kontext, so wie ich das lese, lese ich Rassendiskriminierung. Und davon kommt ja ganz viel in mir hoch. Und dann gibt es aber etwas in der Geschichte, was mich mindestens genauso irritiert. Jesus, siehst du nicht, dass diese Frau eigentlich in großer Not ist? Ist es nicht das, was du möchtest, dass Menschen sich mit ihrer Not dir anvertrauen? Weggehen, hauen, kratzen, schlagen, beißen, heulen, all das wäre aus meiner Sicht eine total verständliche Reaktion gewesen für die Frau. Aber die Frau antwortet mit: Das stimmt, Herr. Es ist auffällig, dass sie Jesus mit Sohn Davids anredet. Denn Sohn Davids ist ein jüdischer Titel für den Messias. Und diese Frau war gar keine Jüdin. Und zweitens haben zu diesem Zeitpunkt selbst die Jünger den Messias mit Jesus selbst erst ein ganz kleines bisschen in Verbindung gebracht. Aber diese Frau redet ihn voller Überzeugung an mit Sohn Davids. Und Jesus antwortet dann, dass er zum Volk Israel gesandt ist. Das bedeutet, Jesus weiß sich dem, der ihn gesandt hat, also seinem Vater im Himmel Gott, mehr verpflichtet als alle Not, die ihn anspringt. Wohl wissend, dass der, der ihn gesandt hat, Gott im Himmel, das Wohl von allen Menschen sehr wohl am Herzen liegt. Das Volk Israel ist das auserwählte Volk. Nicht, weil es besser ist als andere Völker. Es geht nicht darum, Menschen zweiter Klasse zu identifizieren, sondern die Erwählung Israels ist der Weg, wie das Heil, wie der Frieden Gottes zu allen Menschen und zu allen Völkern kommt. Das ist die Art und Weise, die Jesus gewählt hat, ein bisschen wie wir uns einen Klassensprecher oder Bürgermeister vorstellen. Weil ein Klassensprecher oder ein Bürgermeister gewählt wird, werden andere ja nicht zu Menschen zweiter Klasse, sondern im Gegenteil, gerade weil eine Person erwählt ist, sollen alle Menschen ein Gehör bekommen. Und Israel hat diesen Auftrag und diese Verheißung, diesen Zuspruch Gottes: Ich segne euch, damit darin alle anderen Völker gesegnet werden. Ihr sollt ein Segen sein für alle Völker. Israel zu übergehen würde bedeuten, dass Gott bei der Berufung Israels einen Fehler gemacht hätte. Es ist die Art und Weise, wie Gott die ganze Menschheit retten wird. Die Jünger sagen zu Jesus: Komm, kümmere dich halt um diesen Einzelfall, jetzt mach schnell, sie geht uns irgendwie auf die Nerven und wir wollen endlich unsere Ruhe haben. Deshalb haben wir uns ja zurückgezogen. Jesus guckt diese Frau an und sagt: Ich bin wirklich der gesandte Messias. Und zwar bin ich von Gott gesandt und das ist der Weg, wie dieses Heil, wie der Frieden Gottes zu allen Menschen kommt. Deshalb muss Israel diese Botschaft zuerst hören. Ich bin nicht nur ein Arzt oder ein Wunderheiler, sondern hier geht es um das Heil für alle Völker, für die ganze Welt. Ostern wird kommen, Pfingsten wird kommen und meine Jünger werden diese Versöhnungsbotschaft überall hinbringen. Und dann antwortet die Frau: Das stimmt, Herr. Also nach dem Motto: Ja, Herr, das glaube ich und davon will ich dir auch dich ganz bestimmt nicht abbringen. Aber ich glaube, dass die Größe und die Barmherzigkeit Gottes noch weit darüber hinausgeht. Wenn du jetzt meiner Tochter hilfst, dann wird dem Volk Israel an Gnade und Barmherzigkeit nichts fehlen. Von der Erwählung und der Verheißung Gottes wird nichts weggenommen, sondern vielmehr wird das, was Gott in der Zukunft geplant hatte, schon ins Hier und Jetzt hineingeholt. Das, was Gott sowieso vollbringen will, dass das Reich Gottes, der Friede Gottes sich überall ausbreitet, wird jetzt schon im Hier und Jetzt Wirklichkeit. In anderen Worten, die Frau möchte Ostern. Und das jetzt für ihre Tochter. Die Frau antwortet, sie glaubt, dass Jesus ihre Tochter befreien kann. Sie glaubt, dass das Geheimnis Gottes für diese Welt, wie dieser Frieden kommt, sich in diesem Jesus, der vor ihm steht, vollzieht. Sie redet ihn als Messias an. Und dann bittet sie als Mutter in dem vollen Bekenntnis, wer dieser Jesus ist, dass die Herrlichkeit Gottes, die ohnehin zu allen Völkern kommen soll, schon im Hier und Jetzt an ihrer Tochter sichtbar wird. Ich weiß, dass die Barmherzigkeit Gottes weit über Israel hinausgeht. Weit über die Kinder hinausgeht, auch wenn sie durch die Kinder, durch Israel überall verbreitet wird. Als meine Frau Fabi mit unserem Sohn schwanger war, trat in Woche 15 der Schwangerschaft eine Komplikation auf. In dem Ultraschallbild war ein riesig großer schwarzer Fleck zu sehen. Von 10 cm Größe des Kindes waren 3 cm ein großer schwarzer Fleck. Eine vergrößerte Harnblase. Im Mutterleib wird das Fruchtwasser durch das Urinieren des Kindes gebildet. Und wenn das ausbleibt, dann liegt das Kind irgendwann trocken, weil nicht genügend Fruchtwasser da ist. Und das ist ganz klar lebensbedrohlich. Und ich habe noch im Kopf, wie die Ärztin zu uns sagte, es gibt 2 Spezialisten dafür in Deutschland, die an dem ungeborenen Kind im Mutterleib eine OP durchführen könnten. Und wir müssten zeitnah uns solcher OP unterziehen. Wir werden noch einen Kontrolltermin machen in 2 Wochen und dann werde ich sie umgehend weiterleiten. In 2 Wochen erkläre ich Ihnen, was alles auf Sie zukommt und was passiert. Und gleich nach der Geburt wird es eine zweite OP geben. Das war mitten in der Corona-Zeit und als Mann durfte man eigentlich nicht mit zu den Untersuchungen. Wir waren schon von der normalen Frauenärztin zur Feindiagnostikerin weitergeleitet und weil sie uns erklären wollte, was alles auf uns zukommt, hat sie erlaubt, dass ich mitkommen dürfte. Und in diesen 2 Wochen haben wir uns natürlich unendlich viele Gedanken gemacht. Wir haben unser gesamtes Netzwerk mobilisiert und wir haben selbst gebetet. Und gerne würde ich sagen, ich habe in dem Vertrauen gebetet, wie wir es hier von dieser Frau lesen. Wir haben einfach unser Bestes gegeben, was immer sowas in dieser Situation heißen soll. Irgendwann saßen wir bei uns im Garten und meine Frau hatte für einen kurzen Augenblick das Gefühl, dass in ihr etwas abfließt. Aber ehrlich gesagt haben wir uns nicht getraut, diesen Gedanken zu verarbeiten oder daran zu glauben. Der Kontrolltermin kam, wir haben uns fest an die Hand genommen und sind losgegangen. In dem Arztbrief der Feindiagnostikerin steht Spontanremission. Das bedeutet so viel wie, es ist alles gut, aber keiner weiß warum. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn diese Geschichte in der Bibel aufgeschrieben worden wäre, dass die Bibel von einem Wunder sprechen würde. Circa 2 Jahre später kam Fabi, meine Frau, erneut zu mir und sagte, sie ist wieder schwanger. Und die erste Ultraschalluntersuchung kam und es sah nach Zwillingen aus. Ich selbst bin ein Zwilling und meine Frau ist auch ein Zwilling. Und ich habe mich riesig gefreut und am Küchentisch mir überlegt, wo denn diese beiden neuen Kinderstühle stehen könnten. Entschuldigung. Grad im Schatten und ich habe Schnupfen. Okay. Normalerweise überspringt das eine Generation mit den Zwillingen, sagt man. Aber bei uns sah es danach aus. Es wurde dann aber recht schnell deutlich, dass es mit den Zwillingen nichts werden wird. Wir sind, oder Fabi, von Kontrolltermin zu Kontrolltermin gegangen. Und es stellte sich dann schnell heraus, dass das nur eine leere Fruchthülle ist, die da zu sehen war. Und auch die befruchtet war, dass die sich nicht so weiterentwickelt, wie das hätte eigentlich sein sollen. Wir hatten eine Fehlgeburt. Wir haben genauso gebetet und wir haben genauso gehofft, wie wir das vor 2 Jahren gemacht haben. Ein Zwischenergebnis kam an einem Freitag. Freitagabend ist bei uns Jugend und wir hatten die Jugendgeschlechter getrennt und eine Boygroup stand vorne auf der Band, Schlagzeug und Bassgitarre waren so laut aufgedreht, dass das ganze Kirchengebäude bei uns gewackelt hat. Und ich sollte dann sprechen und am Vormittag kam eben diese Nachricht, ein Zwischenergebnis. Und ich habe in der ersten Reihe gestanden und Gott angeschrien. Und dank dieser lauten Boygroup konnte das niemand hören außer Gott. Wir haben so gefleht und Gott angeschrien und gebetet. Und nach weiteren Wochen mussten wir dann Abschied nehmen. Ich konnte das kaum ertragen, nichts tun zu können. Und dann diese Fragen, die mir durch den Kopf gehen, darf man so früh von unseren Zwillingen überhaupt sprechen? Was ist mit Gott? Ich habe doch erlebt, dass er eingreifen und heilen kann. Und das gehört ja auch zu den Grunderfahrungen meines Glaubens, dass nicht alle diese Gebete sich so in die Tat umsetzen, wie ich mir das gewünscht hätte. Nicht jedes Gebet erfüllt sich so, wie ich das gern hätte, obwohl ich genauso geglaubt, genauso gehofft habe, genauso alle Menschen in meinem Netzwerk mobilisiert habe. Ich habe es dann so erlebt, dass Jesus mich angeschaut hat und gefragt hat, ob ich bereit bin, diese beiden in seine Hand zu legen. Das hat mich sehr getröstet, auch wenn es zu den schwersten Sachen gehörte, die ich in meinem Leben bisher machen musste. Aber die allermeisten Fragen sind bis heute offen. Und es wird für immer eine Leerstelle in unserem Herzen bleiben. Bei der Tochter hier von der kananäischen Frau lesen wir von einem Dämon oder einem unreinen Geist. Da haben wir in der westlichen Welt viel weniger einen Bezug zu. Manche Beschreibungen aus dem Neuen Testament würden wir heute wohl eher mit einer psychischen Störung beschreiben. Ich will darin nicht näher darauf eingehen heute, sondern unseren Blick auf die Gebetshaltung lenken, die diese Frau hat angesichts von lebensfeindlichen und gottfeindlichen Momenten und Erfahrungen in unserem Leben. Bevor Jesus und diese Frau hier aufeinandertreffen, wie gesagt, war er in Streitgesprächen und wollte sich danach eigentlich zur Ruhe setzen. In diesen Streitgesprächen ging es darum, was ist rein und was ist unrein. Die Pharisäer kamen und haben sich beschwert, dass die Jünger von Jesus mit ungewaschenen Händen essen. Dabei ging es jetzt nicht um Hygienevorschriften, sondern um die Frage, was ist rein und was ist unrein? Wie darf man sich eigentlich Gott nähern? Jesus hat das Reinheitsverständnis auf den Kopf gestellt. Aber als er mit dieser nicht-jüdischen Frau spricht, ist das Reinheitsverständnis von Jesus nochmal auf einem ganz anderen Level. Er sagt nicht, das, was in den Menschen reingeht, macht den Menschen rein oder unrein, sondern was aus dem Herzen des Menschen kommt, macht ihn rein oder unrein. Und das ist bei dieser Frau hier in den schönsten und schillerndsten Farben zu erkennen. Sie hält sich mit all dem, was sie ist, was sie hofft und was ihr Not macht, hält sie sich Gott hin. Es geht hier um eine Haltung Gott gegenüber, die aus dem Herzen herauskommt. Die Frau weiß, dass sie kein Anrecht hat. Sie kann nicht darauf beharren, dass Jesus ihr jetzt helfen müsste. Sie kann das nicht einfordern, aber tief in ihrem Herzen glaubt sie, dass dieser Gott gut ist und gute Dinge tun möchte. Sie muss hier keinen Gott milde stimmen, damit er ein bisschen gnädiger wird. Im Gegenteil, sie nimmt Gott ganz ernst in seinem Wunsch für die Welt, in seinem Heilsplan, in seiner Liebe zur Welt. Und sie gibt sich diesem Gott und diesem Heilsplan mit ihrem ganzen Herzen hin. Und sie ist natürlich wegen ihrer Tochter da. Aber dabei wird Gott nicht zu einem Wunscherfüller gepresst, den man mit geschickten Argumenten zu irgendetwas bewegen könnte oder wo man magische Formeln zu sprechen hat. Vielmehr erfasst sie von Herz zu Herz, wer hier vor ihr steht und worum es Gott geht. Und dann gibt sie sich mit ihrem ganzen Herzen dieser Barmherzigkeit Gottes hin. Jesus antwortet der Frau zum Schluss: Was du willst, das soll geschehen. In dem anderen Bericht im Markus-Evangelium heißt es: Um dieses Wortes willen geh hin. Jesus hier ist hier in diesem Gespräch mit der Frau vorher noch nicht fertig, sondern es scheint, als wenn er sich umstimmen lässt. Ich glaube nicht, dass, wenn wir anfangen zu beten, schon alles feststeht. Gott ist gut und er wird nicht gut durch unser Gebet, sondern Gott ist gut und er tut gute Dinge, ob wir beten oder nicht. Das ist ganz klar. Unser Gebet bringt Gott nicht dazu, gut zu sein, aber Gott hat uns in sein Handeln einbezogen. Er hat uns berufen dazu, dass wir beten, dass wir bei ihm sein sollen. Deshalb hat unser Gebet eine Auswirkung, weil Gott es möchte und weil Gott es so verheißt und vorherbestimmt hat. Gott möchte, dass wir beten und er lässt sich auf uns ein. Er hat uns beauftragt zu beten. Gott möchte offensichtlich diese Herz-zu-Herz-Berührung. Und es berührt sein Herz, wenn wir Menschen ihm sagen, was wir denken und fühlen. Und ich möchte von dieser Frau gerne lernen zu beten. Was bei Gott normal ist, das soll auch in unsere Gegenwart hineinbrechen. Wie im Himmel, so auf Erden beten wir im Vaterunser. Das, was bei Gott normal ist, soll auch in unsere Gegenwart hineinbrechen. Und es gehört zu den Grunderfahrungen unseres Glaubens, dass nicht alle unsere Vorstellungen und alle unsere Gebete sich so umsetzen, wie wir sie wollen. Aber es gehört zum Gebet dazu, mit unserem ganzen Herzen bei Gott zu sein. Und diese Spannung lässt sich nicht auflösen. Nicht indem wir so tun, als würden alle Gebete sich so erfüllen, wie wir das gern hätten. Das entspricht einfach nicht der Wahrheit und würde auch die Souveränität Gottes rauben. Sie lässt sich auch nicht auflösen, indem ich aufhöre zu beten. Und bei mir häufig die größte Gefahr, dass meine Gebete zu leeren Hüllen werden, wo ich mit Worten bete, aber im Herzen eigentlich ganz abwesend bin. Diese Spannung gehört in Beziehung hinein. Sie gehört in unser Gebet hinein. Also möchte ich dich noch einmal fragen, was sind die Fragen, vor denen du heute stehst? Welche Verheißung, welche Zusprüche Gottes gibt es, deren Erfüllung wir in der Zukunft erwarten, sie vielleicht aber in der Gegenwart schon in Anspruch nehmen sollten? Im Gebet und in einem Glauben, der sich weigert, sich abfimmeln zu lassen. Ich möchte lernen, von dieser Frau zu beten, und ich möchte euch auch einladen, zu lernen, von dieser Frau zu beten. Amen.